Der Igel Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen zurück zum Igel-Podcast. Wir haben so eine kleine Sommerpause gemacht, na so klein war sie gar nicht. Ich bin Andreas Lange und wenn man sich so die lange Liste der medizinischen Leistungen anguckt, die so von den Krankenkassen übernommen werden, da sind seit ein paar Jahren, seit 2020 um genau zu sein, sind da etliche dazugekommen, die nicht in der Praxis angewendet werden und auch nicht in Apotheken erhältlich sind, sondern für die man sich eine App herunterladen muss und oder eben im Internet dafür surfen muss. Diese Apps heißen digitale Gesundheitsanwendungen oder werden abgekürzt DIGA genannt. Apps auf Rezept. Das ist der Titel der heutigen Episode des Igel Podcasts. Und wir wollen heute erörtern, was diese Apps oder was diese Websites, was die alles können, für wen sie eigentlich entwickelt worden sind und wie sie angenommen werden von Patientinnen und Patienten. Und eingeladen haben wir dazu Sabine Wolter. Sie ist Referentin für Gesundheit und Gesundheitsrecht und den Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Hallo, Frau Wolter.
Hallo, Herr Lange.
Also, Frau Wolter, was ich kenne jetzt als App so, ne, die so ein bisschen was mit Gesundheit zu tun haben, das sind so Schrittzähler oder Fitness-Tracker. Den Schlaf kann man sich prima überwachen lassen, mittlerweile mit so einer Smartwatch, wenn man sie sich an den Arm bindet. Das würde ich mal so ein bisschen als Selbstoptimierungs- oder Lifestyle-Apps bezeichnen. Was aber können diese digitalen Gesundheitsanwendungen, diese DIGA, was können die darüber hinaus?
Ja, die DIGAs, die helfen beim Gesundheits- und Krankheitsmanagement. Die eignen sich gut für chronisch Erkrankte, die zusätzlich zu der ärztlichen Behandlung auch selber noch behandlungsunterstützende Mittel benötigen oder gerne einsetzen möchten. Also wir gehen schon über die normalen Gesundheits-Apps, in Anführungszeichen, die wir alle so kennen, die Sie ja schon aufgelistet haben, hinaus.
Also wir kommen gleich noch drauf, was die eben genau können und wo sie genau darüber hinausgehen. Apps auf Rezept, das fragen wir heute in dieser Episode des Igel Podcasts. Was sind und was können digitale Gesundheitsanwendungen? Und wir beginnen mit unserem Blick, wie so oft, auf die Definition, was das eigentlich ist, so eine DIGA. Und diesmal wird die geliefert von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung.
Igel Podcast. Checkbox.
Ärzte und Psychotherapeuten können seit September 2020 digitale Gesundheitsanwendungen, kurz DIGA, verordnen. Krankenkassen übernehmen unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten. DIGA sind Medizinprodukte niedriger und höherer Risikoklassen. Es handelt sich um Apps, die Versicherte beispielsweise mit ihrem Smartphone oder Tablet nutzen, aber auch um webbasierte Anwendungen, die über einen Internetbrowser auf einem PC oder Laptop laufen. DIGA sollen helfen, Krankheiten zu erkennen, zu überwachen, zu behandeln oder zu lindern. Auch bei Verletzungen oder einer Behinderung ist ein Einsatz möglich.
Igel Podcast.
Apps auf Rezept, digitale Gesundheitsanwendungen, das ist das Thema. Darüber möchten wir sprechen heute im Igel Podcast mit Sabine Wolter, Referentin für Gesundheit, Gesundheitsrecht und den Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale NRW. Wir haben es gehört, Frau Wolter, in der Faktenbox. Apps auf dem Smartphone oder auch per Internetbrowser sollen Krankheiten erkennen, sie sollen Krankheiten überwachen, behandeln oder lindern. Wie soll das mit einer App, mit einem Handy, mit einem Computer, mit einem PC, wie soll das funktionieren?
Ja, diese kleinen Gesundheitsanwendungen, die bieten oftmals Module, wie man zum Beispiel seine Krankheit besser managt. Zum Beispiel bei Diabetes geben sie eben entsprechende Hilfestellung für eine gesundere Lebensführung. Oder es gibt Apps im Orthopädiebereich, die dann Übungen, individuell zusammengestellte Übungen für die jeweilige orthopädische Erkrankung zuliefern. Und die unterstützen einen eben zu Hause im Umgang mit der Erkrankung und helfen auch dabei, die Erkrankung vielleicht besser im Griff zu kriegen.
Aber dann sind das doch im Grunde so, ich sag mal, Hinweis-Apps. Also bitte jetzt noch mal mehr Obst essen, bitte jetzt noch mal bewegen, bitte jetzt die Übung für das Knie noch mal wiederholen. Oder kommt da noch mehr oder ist das noch mehr?
Naja, das kommt immer auf die App an und für welche Erkrankung sie ist. Wenn Sie jetzt eine App haben, zum Beispiel für Reizdarm, da haben Sie natürlich Hilfestellung, wie Sie sich vielleicht besser ernähren, was Sie weglassen sollten. Sie haben auch ein Ernährungstagebuch, wo Sie dann eintragen, was Sie wann essen, wie Sie dann Beschwerden bekommen können. Es werden aber auch verhaltenspsychologische Übungen fließen mit ein, so dass man eben auch in der Hinsicht besser mit seiner Krankheit umgehen kann. Also es kommt ganz drauf an, was Sie da für eine Erkrankung haben, oder Sie haben Apps, die bei leichter Depression mit eingesetzt werden. Die werden unterstützend zu der Behandlung beim Psychotherapeuten oder Psychiater mit eingesetzt und Sie lernen auch da besser mit Ihrer Erkrankung umzugehen.
Das waren aber jetzt vier Bereiche. Sie haben Diabetes als Beispiel genannt. Sie haben orthopädische Hilfestellungen genannt. Psychotherapie bei Depressionen kann man ja auch dazu zählen. Gibt es so eine Hausnummer, in welchen Bereichen oder wie viele medizinische Bereiche das sind, in denen solche DIGA einen Effekt haben oder Hilfen anbieten den Patientinnen und Patienten?
Also ich habe im DIGA-Verzeichnis mal näher reingeschaut. Man guckt ja da auch nicht näher jeden Tag rein. Also es sind momentan 54 DIGAs, die entweder dauerhaft aufgenommen sind oder vorläufig aufgenommen sind. Und die meisten oder viele DIGAs beziehen sich auf psychische Erkrankungen, Angststörungen, Panikstörungen, Burnout. Es gibt aber auch Apps im Bereich Hals, Nasen, Ohren, Tinnitus. Die Tinnitus-App, die gibt es auch schon relativ lange. Es gibt Apps für Bluthochdruck, also eher für kardiologische Erkrankungen. Im Bereich Diabetes, Orthopädie ist auch stark vertreten. Also schon in den wesentlichen Organen und Körperbereichen finden sich Apps.
Sie haben gesagt, 54 sind aufgenommen in diese...
55, ich muss mich leider korrigieren. 55
gut.
Sind es.
Sie haben gesagt 55.
55, 35 dauerhaft und 20 zunächst vorläufig.
Aber jetzt muss ich mal fragen, sind das alle DIGA, die es gibt, oder gibt es noch sehr, sehr viel mehr, die eben nur noch nicht aufgenommen sind in diese Versorgungs- oder in diese Liste?
Also in der Liste stehen sogar DIGAs drin, die nicht mehr aufgenommen sind, die eigentlich schon gestrichen sind, 9 Stück. Und es sind natürlich auch sicher etliche DIGAs noch in der Pipeline, die jetzt im Überprüfungsverfahren sich befinden. Also das ist schon fließend, das DIGA-Verzeichnis, die Aufnahme im DIGA-Verzeichnis. Hersteller müssen einen Antrag stellen beim Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, die für die Zulassung zuständig sind, und einem Schnellverfahren werden dann diese DIGAs abgeklopft auf speziell festgelegte Kriterien. Die sind auch gesetzlich geregelt, diese Kriterien, in einer Verordnung, und die müssen eingehalten werden. Und wenn der Hersteller eben diesen Nachweis führen kann und die Prüfung positiv abgeschlossen ist, kommt er in das DIGA-Verzeichnis hinein, und von daher mag es jetzt einige geben, die auf Aufnahme warten.
Wir kommen noch mal zu diesem Verfahren, kommen wir noch mal später. Jetzt wollen wir gerade noch mal von der medizinischen Seite sehen oder eben auch von der Patientenseite. Die Bereiche haben Sie gerade schon umrissen, in denen die ja eben eine Rolle spielen kann oder spielt oder spielen wird. Für wen, für welche Patientinnen und Patienten sind die interessant? Weil vorher gab es die gar nicht und da sind die Leute trotzdem klargekommen, vielleicht mit ihrer Diabetes oder mit anderen Beschwerden.
Ja, vor den DIGAs waren es eben eher analoge Maßnahmen, dass man vielleicht zu Hause aufgeschrieben hat, was esse ich jetzt, oder hat eine Ernährungsberatung aufgesucht. Das ist ja auch nach wie vor noch sinnvoll. Aber die DIGAs bieten gerade in bestimmten chronischen Erkrankungen eine Hilfestellung. Teilweise haben sie ja auch die Möglichkeit, dass Daten, Ergebnisse an den Arzt direkt weitergeleitet werden könnten. Ne? Also so eine Art Monitoring, dass man halt auch direkt auslesen kann, wie ist denn jetzt zum Beispiel der Blutdruck oder der Blutzuckerspiegel, das könnte möglich sein. Also gerade für Menschen halt mit Dauererkrankungen sind die wichtig. Oder wenn ich jetzt orthopädische Problemstellungen sehe, zum Beispiel fällt mir jetzt eine App ein, die sich mit Knieproblemen bestimmter Art befasst, da kann ich dann eben gezielt auf die Erkrankung, die ich habe, Übungen machen, kann ich zu Hause dann machen, regelmäßig, und auch das ist dann für die Gesundung nützlich.
Also Sie, das ist dann so wie so ein Gymnastikprogramm. Stellen Sie bitte mal die Füße schon schulterbreit auf,
genau,
und jetzt machen
gezielt,
Sie dieses.
Aber schon gezielter auf das jeweilige Leiten, also nicht so, wie wenn Sie im Sportkurs sind, sondern gezielt auf das jeweilige Leiten, können Sie dann selber bestimmte Übungen machen. Oder für Menschen mit leichten Depressionen von Psychotherapeuten, Psychologen werden auch diese Apps für Depressionen eingesetzt zur Behandlungsunterstützung. Also kann ich zu Hause auch entsprechende Übungen in Anführungszeichen machen, oder ich kann die Situation näher eintragen, die mich jetzt besonders quälen, besonders reizen, und das dann im Prinzip in der nächsten Behandlungseinheit dann auch mit dem Arzt wieder besprechen. Also sie bieten schon verschiedene Möglichkeiten und sind für bestimmte Krankheiten im Einsatz sicher auch sinnvoll, insbesondere die jetzt eben schon dauerhaft aufgenommen wurden, weil die haben ja auch einen speziellen Nutzen, einen bestimmten Nutzen für die Erkrankung und für das Behandlungsmanagement gezeigt.
Seit 2020 gibt es solche DIGA. Haben Sie irgendeine Rückmeldung oder irgendeine Idee, wie häufig die verschrieben werden? Also wie weit sind die jetzt wirklich dann auch in der ärztlichen Praxis oder in der im ambulanten Alltag, nenne ich es mal, wie weit sind die da angekommen?
Also wir als Verbraucherzentrale haben zu DIGA selbst so gut wie keine Rückmeldung. Also für uns ist das ein Bereich, den wir häufig erklären in Vorträgen und auch sehr auf Interessierte stoßen. Aber wir selber haben da jetzt keine Zahlen zu. Es gibt aber von den Krankenkassen, die ja letztendlich die DIGAs auch bezahlen, in der Anwendung, da gibt es schon Zahlen, und mir liegen jetzt Zahlen vor, zum Beispiel von einer Erhebung der Barmer, wo von Oktober 20 bis Ende 2023 rund 600.000 Verordnungen erstellt worden sind. Davon sollen 374.000 circa eingelöst worden sein. Also es bewegt sich noch in niedrigeren Zahlen, wenn man das auf die Jahre und auf die Gesamtversicherten bezieht, ist es noch ein kleiner Bereich, aber wenn man die Zahlen vergleicht, wächst der. Und die Barmer hat zum Beispiel auch erhoben, dass 56,2% der Ärzte mindestens eine digitale Gesundheitsanwendung verordnet hätten.
Das ist ja schon die Hälfte. Also
das
ist
wäre
über die
schon
Hälfte.
Mehr als die Hälfte. Mhm. Die Befragung betraf aber jetzt auch 1000 Ärzte und Psychotherapeuten mit Patientenkontakt. Also wie gesagt, wir können das selber noch nicht so feststellen, dass das in der allgemeinen Bevölkerung schon angekommen ist. Auch der Wissensstand der Patienten zu DIGAs ist noch sehr klein. Die meisten Menschen wissen auch gar nicht, dass es eine DIGA gibt oder dass es die Möglichkeit einer Verordnung von DIGAs gibt und wie das funktioniert. Also da sind Patienten eben auf das Wissen des jeweiligen behandelnden Arztes angewiesen. Und es scheint so zu sein, dass digital affine Ärzte auch mehr DIGAs verordnen. Es war auch ganz interessant, was ich gelesen habe. Die meisten DIGAs werden von Frauen in Anspruch genommen. Also Frauen gelten ja auch als mehr bedacht auf ihre Gesundheit als jetzt zum Beispiel Männer, oder sind vielleicht auch offener dafür. Es wird eher im städtischen Bereich verordnet als im ländlichen Bereich. Und man hatte sich von den DIGAs eigentlich auch versprochen, dass die auch sollen auf keinen Fall den Arzt ersetzen, sind ja nur für die Behandlungsunterstützung, aber dass die auch gerade im ländlichen Bereich bestimmte Versorgungslücken auch so ein bisschen aufheben können. Ne? Jetzt, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe ein spezielles orthopädisches Leiden und ich kann mit der App Übungen machen, die ich vielleicht so sonst immer beim Physiotherapeuten gemacht habe, wobei eine App auch sicherlich keinen Physiotherapeuten ersetzen kann, aber es kann meiner Gesundung etwas mehr beitragen, wenn ich vielleicht nicht so viele Termine irgendwie beim Physiotherapeuten haben kann. Aber so ist es bislang nicht. Also es bewegt sich eher im städtischen Umfeld und ja, es ist auch sehr unterschiedlich, wie Patienten, wenn sie eine solche App verordnet bekommen haben, mit dieser App umgehen.
Also, naja, Sie haben gerade gesagt, also es sind rund 600.000
genau,
verschrieben
davon
worden,
haben,
374.000
ja, knapp die Hälfte nicht eingelöst,
sind auch abgerufen
ne?
worden. Das, genau. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte.
Es gibt
auch, das heißt, da ist Skepsis auch.
Ja, vielleicht auch. Also wir haben uns sicherlich jetzt auch nicht alle Apps ansehen können bislang. Sicherlich auch Anwendungsprobleme, ne? Dass manche Apps vielleicht auch nicht so gut funktional sind, dass man sofort versteht. Wiederum andere, da fehlt es vielleicht dann auch so ein bisschen an dem Durchhaltevermögen bei dem Patienten selbst. Also es sind ganz unterschiedliche Gründe, warum die jetzt auch nicht unbedingt immer bis zum Schluss durchgeführt werden. Oder man stellt fest, dass die App einfach auf einen selber gar nicht passt. Und das muss man dann auch oder sollte man halt mit dem Arzt besprechen, wenn es da Probleme gibt oder wenn man das Gefühl hat, ja, so ganz passt die nicht oder ich kann mich mit der App jetzt nicht so wirklich einverstanden erklären, dass man da auch so ein Gespräch mit dem Arzt führt, auch über die Ergebnisse, die die App für einen hat. Bringt sie mir was? Bringt sie mir nichts? Also diese Rückmeldung ist auch wichtig, dass Patienten die dem Arzt geben, wenn sie eine solche App benutzen.
Es ist nochmal eine ganz neue Art von Aufklärung, die da eigentlich stattfinden muss. Ne? Es muss ja erstmal in die Technik auch eingeweiht werden und dann letztendlich auch, ja, wie gehe ich als Patient, als Patientin dann mit den Ergebnissen um?
Genau, das ist ganz wichtig. Also nicht jeder ist ja auch so digital affin oder hat vielleicht auch die passende Ausrüstung. Für den stellt sich dann vielleicht raus, dass die App dann doch nicht so gut funktioniert, weil vielleicht das Handy gar nicht mehr die entsprechende Version unterstützt. Auch da muss man ja immer danach gucken. Und zum anderen ist ja auch nicht für den Selbstzweck, sondern soll ja die Behandlung unterstützen. Und daher ist natürlich dann auch auf Seiten der Ärzte eigentlich das Erfordernis, in der weiterführenden Behandlung über die App zu sprechen, über die Anwendung der App und was sie denn so bringt.
Jetzt haben Sie gerade dieses DIGA-Verzeichnis erwähnt, haben auch mal gespingst, haben es dabei. Wo können sich denn Patienten und Patientinnen informieren? Ist das einsehbar oder gibt es da Informationsseiten? Eben weil es auch so ein neues Feld ist, sag ich mal.
Ja, wenn man sich jetzt im Vorfeld eines Arztbesuchs informieren möchte oder auch danach, hat man die Möglichkeit, auf die Seite des DIGA-Verzeichnisses zu gehen. Die ist auch sehr einfach zu finden, digaverzeichnis.de. Und dort wird das alles auch relativ gut und verständlich erklärt. Auch die Wege, wie eine solche App in dieses Verzeichnis kommt, welche Anforderungen an die App gestellt werden. Und man kann auch in das Verzeichnis selbst reingehen. Es gibt da verschiedenste Filterfunktionen, die Erkrankungen oder die, sage ich jetzt mal, Organe oder Körperprobleme anklicken, die man eben sucht oder für die man eine App sucht. Und dann findet man auch die App. Oder eine App, die vielleicht passen könnte. Und dann hat man die Möglichkeit, die Beschreibung der App zu lesen. Also die gibt's in schon relativ ausführlicher Form. Man muss sich dann da durchwühlen und dann einfach mal sich so einen Eindruck verschaffen, könnte das was für mich sein. Ich habe jetzt da keine Demo-Version, die ich dann auf dem im DIGA-Verzeichnis abrufen könnte. Das nicht, ich muss mir das halt durchlesen. Mhm. Und wenn der Arzt sich auch schon etwas mehr mit der App auseinandergesetzt hat, dann kann er mir da auch vieles erklären.
Also ich kann aber dann doch durchaus mich ganz gut informieren, sage ich mal, bevor ich zum Arzt gehe.
Das kann man
tun. Und das dann auch mit dem Arzt oder mit der Ärztin besprechen, so ich sage, ich habe da was gefunden, das könnte doch vielleicht für mich ganz interessant
genau.
sein.
Genau, wenn man jetzt selbst recherchiert, weil man das vielleicht von Bekannten schon mal gehört hat oder man hat dazu gelesen, dann kann man das einfach schauen und mit dem Arzt besprechen.
Aber jetzt haben Sie es gerade wieder selber angesprochen, dieses Verzeichnis, das Zulassungsverfahren, das ist nicht so ganz einfach. Also jetzt nochmal, was Sie eben schon mal haben anklicken lassen. 55 DIGA sind im Moment in diesem Verzeichnis enthalten und sind zugelassen und werden dann, die Kosten dafür werden von den Krankenkassen übernommen. Das habe ich richtig verstanden.
Genau. Mhm.
Und welche Anforderungen müssen die denn erfüllen? Sie haben gesagt, es gibt auch viele Digger, die sozusagen noch in der Warteschlange stehen und darauf warten, zugelassen zu werden. Welche Anforderungen müssen die denn erfüllen, um dann erstattungsfähig zu sein von den Krankenkassen?
Also zuerst einmal muss es sich dabei um Medizinprodukte mit CE-Zertifizierung handeln, der Risikoklassen 1 und 2a. Das ist das geringe Risiko. Es wird aber jetzt auch, könnte jetzt auch Digas geben mit etwas höherer Risikoklasse.
Erklären Sie das mal kurz. Wir haben es jetzt eben in der Faktenbox schon mal gehört, dass es hier um Medizinprodukte niedriger und auch höherer Risikoklassen geht. Was heißt das denn eigentlich?
Naja, Medizinprodukte, das sind keine Medikamente, sondern es sind zum Beispiel Herzschrittmacher. Das wäre jetzt zum Beispiel auch ein Medizinprodukt einer hohen Risikoklasse, wo es auf wirklich viel, wo es ja auf viel ankommt. Während jetzt zum Beispiel Medizinprodukte niedriger Klassen wären jetzt zum Beispiel Verbandstoffe, ne? Also ein Verband zum Beispiel, der ganz normale Verband ist ein Medizinprodukt. Also Medizinprodukte können auch inzwischen Software sein und da gibt es eben auch diese Gesundheits-Apps, aber es gibt ja auch zum Beispiel im Krankenhaus Anwendungen, die für das Monitoring dienen oder zum Beispiel ein Skalpell ist ja auch ein Medizinprodukt. Also da gibt es eine ganze Palette von Dingen, die als Medizinprodukte gelten, die unterliegen ganz speziellen Regelungen, auch EU-rechtlichen Regelungen. Es ist sehr komplex und sehr kompliziert, auch dort das Zulassungsverfahren. Und anders als die frei erhältlichen Gesundheits-Apps aus dem Internet, die Sie runterladen können in einem der App-Stores, sind das eben Produkte, auch Softwareprodukte, die eben speziell zertifiziert und auf bestimmte Dinge geprüft werden.
Da geht es immer wieder bei der Erstattungsfähigkeit.
Genau. Ne? Und deswegen müssen eben diese Apps auch Medizinprodukte sein, bestimmter Risikoklassen. Und sie müssen eine spezielle Zulassung erfahren über das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, welches dafür zuständig ist. Und da gibt es ein sogenanntes Fast-Track-Verfahren. Das heißt also ein etwas beschleunigtes Verfahren. Es dauert so circa 3 Monate. Und da werden bestimmte Vorgaben abgeprüft, die eben auch gesetzlich festgelegt sind in einer Verordnung zum Beispiel und geprüft wird, erfüllt denn die DIGA den Zweck, also sie muss zur Erkennung, Überwachung, Behandlung oder Linderung von Krankheiten dienen. Sie muss ganz wichtig Nutzen nachweisen beziehungsweise positive Versorgungseffekte. Auch da müssen im Vorfeld schon Anhaltspunkte für den Nutzen da sein. In vielen Fällen gibt es noch keine abgeschlossenen Studien und die App, die dann aufgenommen wird in das DIGA-Verzeichnis, muss ich dann innerhalb eines Jahres, kann dann noch um ein Jahr verlängert werden, muss den Nutzen beweisen oder einen besseren Versorgungseffekt für das Gesundheitswesen. Das ist wichtig. Es müssen bestimmte Positionen zur Nutzerfreundlichkeit enthalten sein. Sie muss sicher sein. Der Datenschutz muss auch stark gewahrt werden. Also es fließen ja in so einer App auch wichtige, sensible Gesundheitsdaten. Und wir kennen das ja aus den Diskussionen rund um das E-Rezept oder die elektronische Patientenakte, die uns ja im nächsten Jahr stark begleiten wird. Sensible Daten, sensible Gesundheitsdaten unterliegen eben dem Datenschutz nach der Datenschutzgrundverordnung. Und all das müssen diese Apps nachweisen. Und wenn sie die Kriterien erfüllt, dann werden sie in dieses Verzeichnis aufgenommen und dann erst könnten die Krankenkassen, wenn die App vom Arzt verschrieben wird, die Kosten für die App eben auch übernehmen.
Aber jetzt möchte ich doch nochmal auf diesen Begriff Fast-Track-Verfahren gehen. Also so wie ich Sie verstanden habe, sind diese Kriterien, gelten die für alle Medizinprodukte und alle müssen das nachweisen. Aber Fast-Track-Verfahren hört sich für mich so ein bisschen an auf der Überholspur. Das heißt, es scheint sehr viel schneller zu gehen und sehr viel unproblematischer und unbürokratischer. Und es reicht auch, wenn im Nachhinein der Nutzen nachgewiesen wird und so. Es werden andere Kriterien angelegt, wie es bisher der Fall war.
Genau, also bei den DIGAs, die gibt es auch oder waren in Deutschland, glaube ich, also zuerst eingeführt. Das ist schon ein größerer Schritt in der in der Zulassung. Also normalerweise, wie Sie sagen und ich vorhin auch ausgeführt habe, brauchen Medizinprodukte bis zur Zulassung doch eine relativ lange Zeit, weil ja auch Studien durchgeführt werden müssen und bestimmte Zertifizierungen. Hier bei diesem Fast-Track-Verfahren wird es etwas abgekürzt innerhalb von 3 Monaten. Und man will eben, also es muss natürlich ein gewisses Maß an Nutzen schon dargelegt sein. Es ist jetzt nicht so, dass so gar nichts nachgewiesen muss.
Aber wie geht es? Also können Sie denn dazu irgendetwas sagen, zu diesem Nutzen? Denn Sie haben gerade selber gesagt, so richtig lang angelegte und gute Studien, wie man die eben auch so kennt, State of the Art, gibt es eben dazu wenige oder noch nicht abgeschlossen. Kann man denn etwas sagen zum Nutzen oder Schaden oder wo woran ermisst sich das, ob die jetzt in diese Liste aufgenommen werden oder nicht?
Naja, sie müssen dann schon ein gewisses Mal, also der Hersteller muss ja schon nachweisen, dass seine App einen unterstützenden Nutzen hat, einen medizinischen Nutzen, dass sie nicht schädlich ist. Das muss er schon nachweisen. Aber es gibt halt im Normalfall eben keine längerfristigen Studien.
Und auch keine unabhängige, wenn Sie sagen, dass es Herstellerstudien
ist. Ja, es ist Herstellerstudien. Also es mag vielleicht auch einzelne Apps geben, so tief kenne ich die einzelnen Apps jetzt nicht, die vielleicht auch schon länger am Markt sind, wo man eben schon mehr Erkenntnisse hat. Aber grundsätzlich beruht das auf den Angaben des Herstellers.
Mhm. Ist das denn auch der Grund, also es wird ja durchaus auch kontrovers diskutiert, diese digitalen Apps, und ich weiß immer nicht, warum ist das so? Hat es was zu tun mit Nutzen, hat es was zu tun mit Kosten? Ich glaube, die Krankenkassen sind jetzt auch nochmal nach vorne getreten und haben nochmal gesagt, dass dieser Nutzen eben nicht vernünftig nachgewiesen worden. Also worum genau geht diese Kontroverse?
Naja, die Kontroverse geht genau zu diesen neuralgischen Punkten. Kosten, Nutzen und das Fast-Track-Verfahren. Die Krankenkassen sagen, bei den allermeisten Apps ist eben der Nutzen nicht hinreichend nachgewiesen. Deswegen werden die ja auch nur vorläufig aufgenommen und haben dann so eine Karenzzeit, innerhalb derer sie eben einen Nutzen oder einen positiven Versorgungseffekt für die Gesundheitsversorgung nachweisen können. Die Krankenkassen sind natürlich darauf verlegt, Leistungen zu finanzieren, die auch einen wirklichen Nutzen haben. Und da sagen die Krankenkassen, also es fehlt eben bei der Zulassung in diesem Fast-Track-Verfahren der Nachweis eines tatsächlichen Nutzens aus einer, möglichst auch aus einer Langzeitstudie. Die Hersteller sagen, okay, wenn wir das so machen würden, dann dauert das alles lange, bis man überhaupt in die Versorgung reinkommt, und innovative digitale Ansätze hätten keine Chance. Da sind die beiden Parteien so ein bisschen verquer. Und der andere große Punkt ist, die Krankenkassen geben im Prinzip für die DIGAs schon einiges aus, weil gerade im ersten Jahr kann der Hersteller seinen Preis setzen. Ja, also der Hersteller kann sagen, mir ist jetzt die DIGA 900 Euro wert.
Ach wirklich? Es gibt da keine
Kontrollinstanz? Im ersten Jahr nicht. Und das bemängeln die Krankenkassen, weil die arbeiten ja auch mit versicherten Geldern und möchten dann natürlich jetzt nichts ausgeben, wo dann kein Nutzen möglicherweise verfügbar ist oder wo im Prinzip die Kosten einfach sehr, sehr hoch sind im Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen. Später verhandeln die Krankenkassen und die Hersteller eben den Preis. Und das sieht man auch in dem DIGA-Verzeichnis, wenn man sich da die Zeit nimmt und einfach mal in verschiedene Apps reingeht, die vorläufig aufgenommen sind. Vorläufig aufgenommen werden ja die Apps, die ihren Nutzen noch und den positiven Versorgungseffekt noch nicht nachgewiesen haben in vollständiger Form. Die sind in der Regel deutlich teurer als die tatsächlich dauerhaft aufgenommen worden sind.
Helfen Sie mir nochmal auf die Sprünge mit den Zahlen. Sie haben gesagt, 55 DIGA gibt es jetzt in diesem Verzeichnis. Wie viele von denen sind vorläufig und wie viele sind jetzt wirklich auch schon dauerhaft aufgenommen?
Aktuell sind 35 dauerhaft aufgenommen. Das sind verschiedene Gesundheits-Apps im Bereich der Psychotherapie, Panikstörung, Burnout, Tinnitus, Reizdarm zum Beispiel, Knie. Also die sind dauerhaft aufgenommen worden und es gibt noch 20 Apps, die momentan vorläufig aufgenommen sind. Die sind in dieser Erprobungsphase. Es gibt auch, wenn man in das DIGA-Verzeichnis reinkommt, sind da 64 Apps, also steht dort so und so viel von 64, das wundert einen. Da sind dann die bereits 9 gestrichenen Apps auch mit enthalten.
Die drin waren
und die drin waren, aber die jetzt nicht mehr verordnet werden können zulasten der Krankenkasse. Die stehen aber noch drin und da steht dann groß dabei, sind gestrichen aus dem Verzeichnis. Aber man kann sie noch lesen, kann sich's noch anschauen.
Aber es ist eben, wenn ich das richtig sehe, dann eben so eine bestimmte Gemengelage, da haben die Kosten spielen da mit rein, diese Nutzen-Schaden-Abwägung spielt da mit rein und dieses Fast-Track-Verfahren oder diese Überholspur-Zulassung, die spielt da mit ein, warum eben Krankenkassen und Herstellerfirmen da, ich sag mal, miteinander heftig diskutieren.
Genau, die Krankenkassen, wie gesagt, die möchten eben mehr Nutzennachweise und die Hersteller sagen, wir wollen ja innovativ sein und was schnell auf den Markt bringen. Und deswegen eben so diese überschlägige Prüfung, bestimmte Grundkriterien müssen erfüllt sein und der Rest, der zeigt sich dann im Rahmen dieses Jahres oder der Verlängerung von einem Jahr.
Dann, Frau Wolter, ich meine, Sie beobachten den Markt jetzt schon eine ganze Weile. Seit 2020 gibt es das. Es sind immer wieder welche, die neu aufgenommen werden, erst vorläufig, dann möglicherweise auch langfristig. Ein paar werden auch rausgeschmissen. In den Praxen, wenn ich das richtig, oder auch bei den Patientinnen und Patienten, hat es sich noch nicht so wirklich, hat noch nicht so einen durchschlagenden Erfolg gehabt. Es wird nicht so häufig verschrieben. Und wenn es verschrieben wird, nutzen nur etwa die Hälfte der Menschen das. Was glauben Sie, in welche Richtung das gehen wird? Ich meine, wir gehen ja immer weiter in eine digitale Zeit. Welche Rolle werden die ja irgendwann dann im Gesundheitswesen spielen?
Also ich denke schon, dass die DIGA mit zunehmender Digitalisierung und unserer Gewöhnung als Patienten und der Gewöhnung der Ärzte und mehr Erkenntnissen dazu, dass sie sich durchaus weiter entwickeln werden. Man merkt ja auch vom Start bis jetzt zwar noch keine riesigen Erfolge, aber es steigt permanent an. Und man muss ja auch sagen, viele Patientengruppen stehen ja auch, sage ich jetzt mal, der Digitalisierung im Gesundheitswesen auch noch etwas skeptisch gegenüber, gerade was jetzt den Datenschutz anbetrifft. Wir sind es nicht gewöhnt, damit umzugehen. Die jüngeren Menschen, wenn sie dann wenn sie behandlungsbedürftig sind, die sehen das wahrscheinlich schon anders. Und wenn man jetzt eben tatsächlich auch aus den DIGAs für sich persönlich Vorteile zielen kann, wird auch die Akzeptanz und der Nutzen sicherlich größer. Wichtig ist eben, dass sie möglichst einfach in der Anwendung sind und möglichst nutzerfreundlich. Weil also die Umfragen zeigen auch, je einfacher und nutzerfreundlicher die DIGAs gestaltet sind, beziehungsweise digitale Anwendungen überhaupt, desto höher ist eben auch der Anwendungswille. Also ich sehe das schon, dass das über die Jahre immer mehr steigt, insbesondere wenn man eben auch Monitoring damit betreiben kann. Es gibt ja zum Beispiel bei Schlafapnoe, wo sie dann, das ist jetzt allerdings jetzt noch keine DIGA, ist ein anderes Medizinprodukt, da können sie im Grunde auch schon auslesen, wie die Aussetzer im Schlaf sind. Und das wird dann übertragen an den Arzt, der kann sich das auch digital unter Umständen mit einem Facharzt ansehen. Also da sind schon Dinge möglich, die sich einfach immer weiter in der Praxis eben etablieren müssen.
Wenn der Datenschutz mitmacht.
Wenn der Datenschutz mitmacht.
Oder wenn, ja. Gibt es denn, weil Sie sagen, es hat auch was zu tun mit Gewohnheit, ne? Dieses ganze Digitale mehr ins Leben und auch sogar in die eigene Biologie, sag ich mal, reinzulassen. Gibt es denn Erfahrungen in anderen Ländern, dass es da besser oder schlechter läuft oder irgendwo schon eigentlich gang und gäbe ist mit solchen Apps?
Also zu den DIGAs wäre mir jetzt das nicht bekannt, dass es das ist, aber zum Beispiel zu den E-Rezepten und zu den elektronischen Patientenakten. Das ist jetzt sicherlich nicht vergleichbar, aber ist ja für uns Patienten, für uns gesetzlich Versicherte, das, was uns jetzt schon begegnet mit dem E-Rezept und künftig mit der EPA, das läuft ja in anderen Ländern schon teilweise seit Jahren und auch, ohne dass jetzt riesige Datenskandale bekannt geworden wären. Ne? Und irgendwann, wir sind jetzt dann so in einer Übergangszeit, wo vieles für uns noch neu ist, wo man nicht so richtig weiß, bringt mir das was, bringt mir das nichts. Aber wenn man so in andere Länder guckt, ist das dort schon teils fest verankert. Hm.
Frau Wolter, Sie sind zuständig für Gesundheitsthemen, aber auch Gesundheitsrecht. Einfach nur der Vollständigkeit halber, Sie als Verbraucherschützerin, hatten Sie schon mal so einen Fall, wo es einen Streit gab zwischen Patient und Arzt, Patientin und Ärztin, wo es um diese DIGA ging?
Nein, das hatte ich noch nie. Das ist wahrscheinlich auch eher ein seltener Fall. Das könnte ja nur dann oder könnte dann reell werden, wenn es um fehlende Aufklärung geht und aufgrund dieser fehlenden Aufklärung möglicherweise dann dem Patienten ein Schaden entstanden wäre. Aber hier geht es dann doch eher mehr weg vom rechtlichen Bereich, eher in den medizinischen Bereich.
Also Apps auf Rezept haben wir diese Episode des Eagle-Podcasts genannt und haben gesprochen über eine relativ neue Entwicklung, 3 Jahre, das kann man sicherlich noch als neu bezeichnen, über digitale Gesundheitsanwendungen, DIGA. Was das überhaupt ist, haben wir erläutert, wie eben diese Apps auf Rezept sinnvoll eingesetzt werden können. Wahrscheinlich dann in der Zukunft auch mehr, wenn man Sabine Wolter glaubt, mit der habe ich gesprochen. Sie ist Referentin für Gesundheit, Gesundheitsrecht und den Gesundheitsmarkt bei der Verbraucherzentrale NRW. Frau Wolter, vielen Dank, dass Sie uns da DIGA und digital auf Stand gebracht haben.
Ja, gerne.
Wie immer können Sie Kommentare loswerden zu dieser Sendung. Sie können sagen, wie es Ihnen gefallen hat. Gerne Ihre eigene Meinung oder auch mit Themenvorschlägen sich mal bei uns melden. All das ist uns herzlich willkommen. Und am leichtesten ist es bei uns auf der Homepage eagle-monitor.de. Da finden Sie dann den Klick zu diesem Podcast und können mit uns Kontakt aufnehmen. Ich bin Andreas Lange. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
Podcast.